Einen wunderschönen guten Morgen. Wie großartig, den Tag zu starten im Haus Gottes, oder? Ich wüsste nicht, was es Besseres gibt. Gut, manchmal sagt der Körper, bleib liegen, ist auch nicht schlecht. Aber sobald man im Haus Gottes ist, merkt man, that's the place to be. Wenn abends ein Film losgeht, dann gibt es immer kurz vorher noch einen Werbeblock. Das ist einfach so. Und das gibt es jetzt bei der Kirche auch. So, ein kurzer Werbeblock. Wenn du noch Bücher liest, gibt es noch irgendjemand von euch, der Bücher liest? Okay, das sind noch ein paar. So, meine Generation liest noch Bücher. Andere hören nur noch Hörbücher. Auch gut, tolle Alternative. Ich bin jetzt auf E-Bücher umgestiegen, weil im Urlaub ist das leichter, einen E-Book-Reader mitzunehmen als einen Stapel Bücher. Richtig gut. Aber wenn du Bücher magst, habe ich dir eins mitgebracht. Eine Ressource, Aufbruch in dein verheißenes Land, findest du da vorne auf dem Tisch. Kostet einfach 10 Euro. Das ganze Buch handelt nur darum, wie kann ich das, was Gott versprochen hat, wie kriege ich das runtergeladen in mein Leben. Und wenn dich das interessiert, nimm es ruhig mit, schmeiß es einfach da rein, dann ist es ganz easy. Und für alle die sich interessieren, Reich Gottesbau, Leiten, Mitarbeit in unserer Kirche, wir haben jedes Jahr eine Leiterschaftskonferenz am Anfang des Jahres und wir haben sie immer online und vor Ort. So ein Online heißt, das ist mega günstig, da muss man nicht lange durch die Republik reisen. Unter www.credo-lead.de findest du das. Und das ganze Thema in diesem Jahr ist Rebuild. Wie können wir Kirche bauen in Corona, nach Corona, mit Corona? Wie können wir wieder ganz neu daran arbeiten, dass Kirche nach vorne geht, dass das Reich Gottes gebaut wird? Und das ist mega interaktiv, also es ist nicht ein Stream, so lohnt sich vielleicht, sich die Sachen reinzuziehen, weil ich habe festgestellt, wenn Mitarbeiter und Leiter besser werden, dann wird die Kirche besser. So, das ist ein einfaches Prinzip, deswegen ist es so wichtig, in sich selber zu investieren und selber, sag ich mal, up to date zu sein. Ein paar Leute waren schon gestern da. Und ich möchte euch megamäßig ermutigen, das ist ja heute durch die Technik alles möglich, das nochmal nachzuhören, nachzuschauen. Und bevor ich losgefahren bin, habe ich gedacht, ich gucke mal, was so Esslingen ausmacht. Weil Esslingen ist für mich Österreich. So, als Norddeutscher ist das ganz weit weg. Ist das noch in Deutschland? Natürlich ist das in Deutschland. Aber ich habe mal so geguckt. Landkreis Esslingen, also so ein bisschen Greater Esslingen, habe ich festgestellt, über 500.000 Menschen leben in eurem Landkreis. Das ist eine ganze Menge. Und davon sind 94.000 Ausländer. Also nicht deutsche Staatsbürger, sondern 94.000 sind Ausländer. Und wenn ich die Menschen mit einrechne, die als Migranten gekommen sind und die inzwischen deutsche Staatsbürger sind und so weiter und so fort, dann sind das wahrscheinlich bald 200.000 Menschen. Und ich habe gedacht, das ist ja spannend. Und ich stelle mir immer die Frage, spiegeln unsere Kirchen genau das wider? 20%. So merkt man das, spürt man das, weil wir wollen unsere Stadt widerspiegeln. Und dann habe ich geguckt, wie geht's denn den Menschen so? Weil, ja, so, ich denke immer so, in Baden-Württemberg, da geht's den Leuten gut. Und das scheint auch im Groben so wahr zu sein. Ich komme zum Beispiel aus einer Stadt, da sind 25% aller Kinder Hartz-IV-Kinder. So, da geht's den Menschen nicht gut. Aber ich habe festgestellt, allein 20.000 Menschen bekommen im Landkreis Esslingen staatliche Unterstützung, weil sie sonst ihren Lebensunterhalt nicht gestalten können. 20.000 Menschen, das ist viel, oder? Es gibt keine Kirche mit 20.000 Leuten im Landkreis Esslingen. Es gibt wahrscheinlich keinen Sportverein, der 20.000 Menschen am Wochenende anzieht, jetzt mal ohne Corona. 20.000 Menschen brauchen staatliche Unterstützung. Und wie viele Menschen brauchen wohl Unterstützung? Nicht nur in finanzieller Art und Weise, sondern in jeglicher Hinsicht. Und ich habe mir gedacht, auch wenn das ein bisschen seltsam erstmal wird, ich möchte über das Reich Gottes und die Armen sprechen. Und ich möchte mal definieren, wer die Armen sind. Die Armen global sind andere Arme als in Deutschland. Aber der Arme in Deutschland ist nicht nur der, der weniger Geld als der Durchschnitt hat. Der Arme ist grundsätzlich der, der benachteiligt ist, der diskriminiert wird, der außen vor ist. Und wenn ich dieses Bild so habe, dann stelle ich fest, Deutschland ist voll mit Armen. Und das ist kein Fingerpointing, wo Gott sagt, ja, es gibt auch so ein paar Arme und da machen wir was Alibi-mäßiges, sondern das Reich Gottes ist tief verankert als ein Reich der Armen. Jesus hat das einmal so ausgedrückt: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Interessanterweise, das sagt also Lukas, selig seid ihr Armen. Interessanterweise, wenn wir im Westen über die Armen predigen, predigen wir in der Regel aus Matthäus, weil Matthäus 5, Vers 3 sagt, selig sind die, die da geistlich arm sind. Auch richtig. Aber irgendwie kommt Lukas dabei schlecht weg, weil er spricht ja von Menschen, die real hungern. Er spricht von Menschen, die real arm sind, weil sie weinen, weil sie benachteiligt sind. Und ich möchte mal einen verstorbenen Erzbischof zitieren, von dem ich nicht alles gut finde. Er ist die Tage gestorben. Aber ich fand einen Satz mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Bischof Desmond Tutu, Südafrikaner, anglikanischer Bischof, ist die Tage gestorben. Ich habe da eine Identifikation mit, weil ich ein paar Jahre in Südafrika unter den Zulus gearbeitet habe. Und Desmond Tutu hat einmal gesagt, ganz provokant, aber hör das mal zu Ende zu: Wenn ich behaupte, Gott sei schwarz, so meine ich damit nicht eine Rasse oder Hautfarbe, sondern seine grundsätzliche Identifizierung mit den Armen und Unterdrückten dieser Welt. Und wenn du jetzt denkst, ich bin linker Politiker, weit gefehlt, nicht mal ansatzweise, aber ich möchte einmal einen Blick von uns westlichen Christen darauf richten, dass hier etwas an Wahrheit im Wort Gottes ist, was wir manchmal verpassen. Nehmen wir mal ganz kurz ein Beispiel, das viele von uns kennen. Könnt ihr euch noch an Schulsport erinnern? Also bei uns im Schulsport war das so, wenn wir Fußball spielen wollten. Die meisten Jungs wollten Fußball spielen, die Mädchen wollten nicht Fußball spielen und die, was in der Birne hatten, oft auch nicht. Ich gehörte zu den Leuten, die Fußball spielen wollten. Und dann gab es dann diese Regel, zwei gute Fußballspieler durften sich die Mannschaft aussuchen. Und dann machte man so tipptopp. Kennt das noch einer? Du gingst dann so aufeinander zu. Und wenn du der warst, der seinen Schuh auf den anderen tippen konnte, dann durftest du dir den ersten auswählen. Und dann hast du gesagt, ich nehme den. Und der andere sagt, ja, dann nehme ich den. Dann nehme ich den. Und dann waren irgendwann alle weg, die Fußball spielen konnten. Und dann gab es so diesen einen Satz. Pass auf, ich nehme den noch und du kriegst den Rest. Und der Rest, das waren dann die Leute, die nicht gut waren im Fußball. Die waren so der Rest. Und ich gehörte in dem Fall nie zu dem Rest. Aber ich habe mir irgendwann mal gedacht, wie mögen sich wohl die Leute gefühlt haben, die zum Rest gehören. Weißt du, das ist der Rest, den kannst du auch noch haben. Das ist der Ausschuss, die braucht keiner, aber nun müssen auch irgendwie mitspielen. Und weißt du was, ich habe festgestellt, dass Jesus Christus grundsätzlich der Kapitän vom Rest ist. Jesus spielt im Team Rest und wir haben das gerade Weihnachten gefeiert. Wo ist Jesus geboren? Ja, eben nicht in unserem Einfamilienhaus, nicht im Palast, sondern im Stall. Nein, Jesus war nicht Teil einer bürgerlichen Familie. Er gehörte zu einer armen Familie. Woher weiß ich das? Weil sie für ihn Tauben als Opfer im Tempel darbrachten und das war das Opfer der Armen. Jesus gehörte nicht zu den Qualifizierten. Jesus identifizierte sich grundsätzlich mit jedem Menschen, aber durch sein Kommen im Stall und da zu dieser Zeit in dieser Familie machte Jesus deutlich, ich bin Kapitän im Team Rest. So sagen, ja, ich gehöre gar nicht zum Team Rest. Was bedeutet das denn für mich? Hör einfach mal weiter zu, was dahinter stecken könnte. Warum wird eigentlich der Reiche, und ich würde behaupten, fast alle von uns sind reich, im globalen Denken, wenn du mal schaust, was du im Monat brutto verdienst und mal guckst, was ist so der globale Durchschnittsverdienst, dann stellst du fest, das hier sind alles Menschen, die gehören zu den Reichen. Niemand von uns musste heute Morgen überlegen, ob er was isst. Die Frage war, was er isst. Richtig? So, wir gehören zu den Reichen. Aber warum wird der Reiche denn bevorzugt und warum wird der Arme gemieden? Nun, das Ganze fängt innen bei uns an. Von dem Reichen erwartet man sich was. Geld, guten Input, eigene gesellschaftliche Aufwertung. Allein Social Media, Influencer. Wenn ich jemanden sehe, der ist bekannt und ich mache ein Selfie mit ihm, ich kriege ein Autogramm von ihm. Er ist die Sonne, sie ist die Sonne und da lebt es sich halt gut, wenn ich da kurz daneben stehe. Das gibt mir etwas. Ich kenne jemanden, der ist bekannt. Ich kenne jemanden, der hat Geld. Ich kenne jemanden, der hat Einfluss. Jemand könnte was für mich tun. Von dem Reichen erwartet man sich etwas und jeder Nicht-Christ lebt grundsätzlich Beziehungen auf gegenseitiger Basis. Ich tue etwas für dich und dann tust du etwas für mich. So bauen wir alle grundsätzlich unser System auf. Und hier kommt Jesus und er sagt, hey, Matthäus 5, 46, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Ich übertrage das mal böse auf die Gemeinde. Und ich meine es nicht ganz so, aber ich sag's mal einmal böse. Ganz ehrlich, wenn wir uns als Christen untereinander lieben, das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist das Normalste auf der Welt. Freunde, das ist nichts Besonderes. Das machen die Leute in der Firma auch, die sich gegenseitig Geschäfte besorgen. Das machen die Leute auch, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Ich schenke dir was zu Geburtstag und dann schenkst du mir was zu Geburtstag. Das ist ganz einfach. Und Jesus sagt, das tun die Zöllner, die Berufsverbrecher, die tun dasselbe. Und wenn ihr eure Brüder grüßt, also die, die euch am nächsten sind und zu denen bist du freundlich, die grüßt du, was ist daran Besonderes? Jesus macht deutlich nichts. Das ist das Normalste auf der Welt. Aber an unserem Umgang mit den Reichen und mit den Menschen, die wir mögen, wird sichtbar, wer unsere Quelle ist. By the way, so manche Gemeinde hat sich abhängig gemacht von Leuten, die sehr viel Finanzen hatten und haben es am Ende bitter bereut. Ist denn Reichtum falsch? Nein. Überhaupt nicht. Weil ich sag mal, wenn du nichts hast, dann kannst du ja auch nichts geben, oder? Also ich komme nicht von der Seite, lass uns alle schlecht fühlen, weil wir sind in Deutschland aufgewachsen und nein, überhaupt nicht. Wir sollen uns nicht schlecht fühlen, wir sollen dankbar sein, aber wir sollen feststellen, dass die Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, dass sie eben nicht nur dazu da sind, dass wir ein gutes Leben haben. Und Stichwort Offenheit für Gott. Wir leben ja nicht in einem Land, das jetzt durchdrungen ist von geistlichen Erweckungen. Wer ist eigentlich offen für Gott? Sind das die, die im Leben richtig gut nach vorne gehen? Oder sind das die, die gerade herausgefordert sind im Leben und sozusagen zu den Armen gehören? Weißt du, ich habe schon viele Menschen gesehen, die zu Jesus Christus gekommen sind. Etwas habe ich noch nie gesehen. Leute sagten, weißt du was? Ich muss euch mal was sagen. Mein Leben war so großartig. Ich habe so viel Geld gehabt, ich wusste nicht mehr, wohin damit. 7-mal im Jahr Urlaub, wurde schon langweilig. 3 Autos und meine Ehe, perfekt. Meine Kinder, alle gesund. Alle der Hammer. Unser Sexleben, Wahnsinn. Also mein Aussehen, also wenn ich in den Spiegel gucke, dann danke ich Gott für die Schönheit, die er geschaffen hat. Aber dann dachte ich, irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich gedacht, ich komme zum Glauben und jetzt ist mein Leben rund. Also jetzt habe ich das auch noch. Habe ich noch nie getroffen. Hast du schon solche Leute getroffen? Ich stelle fest, Not lehrt beten. Menschen, die in Herausforderungen sind, die sind offen für geistliche Fragen, weil ihr Leben wird gerade erschüttert und sie merken, ich habe nicht alle Antworten auf die Fragen im Leben und irgendwann ist das Leben vorbei und was passiert, wenn ich alles habe, aber am Ende muss ich genau das erleben, wie jeder andere Mensch auch, ob reich oder arm. Ich werde diese Erde verlassen und der letzte Moment im Leben ist der entscheidendste Moment. Und in diesem Moment zählt nicht, was für einen Job ich habe, was für ein Diplom ich in der Tasche habe. In diesem Moment zählt nur eins, kenne ich den, der mein Leben gereinigt hat, kenne ich den, der mir die Eintrittskarte ins nächste Leben gibt. Warum will den Armen eigentlich keiner? Und ich spreche nicht nur von materieller Armut, habt das bitte im Kopf. Reichtum macht ja viele Freunde, habe ich auch schon festgestellt. Der Arme aber wird von seinen Freunden verlassen, Sprüche 19, Vers 4. Nun, der Arme, der Ehepartner, der gerade verlassen wurde, voller Komplexe, kaputte Selbstwertgefühle, Rechthaberei, Effekthascherei, macht keinen Spaß, mit denen abzuhängen. Der einsame Mensch redet so furchtbar viel. Vielleicht redet er deshalb so viel, weil er zu Hause mit keinem reden kann. Und sobald er auf einen Menschen trifft, dann nervt. Der Asylant spricht schlecht Deutsch, nervt auch. Der ungebildete Mensch langweilt uns leicht, der hat nicht unseren Horizont. Der Behinderte hält uns auf und macht uns Mühe. Der psychisch Kranke macht uns Angst. Der chronisch Kranke verbreitet eine blöde Atmosphäre. Wir sind so gepolt auf unser eigenes Wellbeing. Ich denke an Teddy, eine Geschichte, die mich seit vielen Jahren begleitet. Teddy sitzt in seiner Schulklasse, Teddy ist ein Außenseiter, Teddy stinkt und Teddy ist auch ein bisschen unansehnlich. Und wenn seine Lehrerin ihn arbeiten sah, und das hat sie ehrlich zugegeben, spürte sie eine fast perverse Freude, besonders bei Teddy den Rotstift kreisen zu lassen. In der ersten Klasse war Teddy ein guter Junge aus dem armen Elternhaus. In der zweiten Klasse war Teddy still und zurückgezogen, die Mutter war unheilbar krank. In der dritten Klasse werden seine Leistungen immer schwächer, seine Mutter stirbt und sein Vater kümmert sich nicht um ihn. In der vierten Klasse liegen seine Leistungen hoffnungslos zurück. Der Vater ist weg, er lebt inzwischen bei einer Tante und ist ein verstörter kleiner Junge. Und dann kommt Weihnachten und zu Weihnachten bringen alle Kinder Geschenke mit für die Lehrerin und Teddy bringt ein Armband mit, an dem Steine fehlen, plus einen kleinen Rest Parfüm. Die Kinder lachen. Und Teddy schenkt das seiner Lehrerin, diese Restflasche Parfüm, und sagt, sie riechen jetzt wie meine Mama. Und die Lehrerin geht nach Hause und ist eine gläubige Frau. Sie weint und bittet Gott um Vergebung für ihre perverse Freude, diesen Jungen zu ärgern, weil sie auf einmal spürt, mit welchen Augen Gott diesen Jungen anschaut. Und sie nimmt sich vor, von jetzt an werde ich Teddy fördern. Und nach einer kurzen Zeit wird er ein guter Schüler, ein viel besserer Schüler. Nach einer Zeit darf er auf die Highschool gehen und nach einer Weile schreibt er seiner Lehrerin einen Brief und er sagt, ich wollte sie einfach nur wissen lassen, ich schließe die Highschool ab und ich bin der Zweitbeste meiner Klasse. 4 Jahre später schreibt er wieder einen Brief und sagt, liebe Miss Thompson, ich schließe mein Studium als Jahrgangsbeste ab. Und weitere 4 Jahre später schreibt er ihr, liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die es erfährt, dass ich ab heute Dr. Stollard bin. Würden Sie bitte da sitzen? Das nimmt mich immer mit, wo meine Mama sitzen würde, da sie am ehesten so etwas wie Familie sind. Warum berührt mich das? Weil die ganze Stadt ist voll mit Teddys. Es berührt mich auch, weil das meine Geschichte ist. Ich bin nicht Teddy, aber ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und in dieser Kleinstadt gab es eine starke evangelikale Gemeinde mit gläubigen Leuten, alles Businessleute, alle hatten genügend Geld, alle studierten und das war so vollkommen weg von der Lebensrealität, von der, wo ich unterwegs war. Ich kam aus einer kaputten Familie, bin nach der 9. Klasse aus der Schule abgehauen, Stiefvater Alkoholiker, Missbrauchskind, meine ganzen Kumpels, Heroin, Methadon, Kriminalität, mittendrin. Und genauso ging meine Karriere. Und dann hat man mir von Jesus erzählt. Und dann habe ich einen Jugendpastor gehabt, heute sagt man Jugendpastor, der wohnte in der Nachbarstadt und der hat auf seine eigene Kosten jede Woche mir ein Auto geschickt, um mich mitzunehmen. Und ich war der schlechteste Neubekehrte, den man jemals in dieser Kirche hatte. Abgebrochene Schulausbildung, abgebrochene Lehre, menschlich, ja, darf auch da sein. Und jede Woche schickt er mir ein Auto, um mich abzuholen. Auf seine Kosten nimmt er mich mit auf christliche Veranstaltungen. Er hat den Preis bezahlt. Er hat das Geld bezahlt. Er hat alles Mögliche gemacht. Und irgendwann sitze ich da in dieser Jugendstunde. Dann sagt er, hey, wie wär's denn? Machst du mal einen Input? Ich mache einen Input. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas überhaupt nicht. Und am Ende mache ich es doch. Und nein, es war nicht gut. Es war wirklich gruselig. Ich weiß es heute noch. Ich habe so viele Predigten von mir vergessen, aber die weiß ich noch, weil die war so schlecht. Die war sowas von grottenschlecht. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat etwas praktiziert, was Dave Ferguson nennt das I see in you. I see in you. Ich sehe etwas in dir, das siehst du selber nicht, aber ich sehe es, weil ich gucke mit den Augen Gottes auf dich. Und ich mach's kurz, am Ende des Lebens finde ich, am Ende des Tages finde ich meine Berufung und ich werde Pastor und hol so vieles noch nach und so weiter und so fort. Aber weißt du, was ich seitdem festgestellt habe? Der Moment, wo ich ein Nobody war, gab's fast keine Menschen, für die ich ein Somebody war. Aber nachdem du es dann geschafft hast, dann bist du für viele etwas, wow, ich hätte gern Kontakt mit dir, erzähl mal und so weiter und so fort. Aber weißt du was, das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Wir werden nicht Kirche bauen mit Menschen, die alles haben und dann kleiden wir uns auch noch damit und kriegen noch einen Haufen Spenden, sondern die Menschen in dieser Stadt, die hier sind, die Jesus nicht kennen, die keiner auf dem Schirm hat, da gibt es einen Ort und eine Gruppe von Menschen, die sie auf dem Schirm haben sollten. Das sind die Menschen von Jesus, weil Gott kein Ansehen der Person kennt und weil das Reich Gottes ein Reich der Armen ist. Es bleibt kein Reich der Armen. Soziologisch ist das ganz einfach. So, ich bin Schulabbrecher, bin jetzt gläubig, erlebe den ganzen Input, den Jesus in mein Leben hineingebracht hat. Die Familie wird heiler. Meine drei Kinder haben auch alle Abi. Und meine großen Mädchen, die arbeiten schon, die verdienen wesentlich mehr Geld als ich. Wesentlich mehr Geld. Ein interessantes Gefühl und ich verdiene nicht schlecht. Und ihre Enkelkinder werden wahrscheinlich, ach, und meine Enkelkinder noch besser. Das ist ein ganz normaler Weg. Mit Jesus geht's aufwärts. Amen. Aber weißt du was? Wenn wir denn da sind und wir sind Zweit- und Drittgenerationschristen, dürfen wir nicht vergessen, von wo kommt eigentlich die Geschichte her? Und wir müssen zurück zu den Wurzeln, weil die christliche Gemeinde ist nicht in erster Linie eine großbürgerliche Kirche, wo die Leute, die es geschafft haben und die Jesus Christus auch noch haben, ihr normales, gutbürgerliches, christliches Leben leben. Das Reich Gottes ist ein Reich der Armen, der Benachteiligten. Es ist unmöglich, sagt William Booth, einem Menschen mit der Liebe Gottes das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. So, und das bedeutet, ich bin gemeint. Und das bedeutet, hier ist ein Riesenpotenzial für die Kirche, einen Unterschied zu machen, weil wir sind immer lokale Kirche und der Ort, wo wir sind, die müssen etwas davon haben, dass es eine Kirche gibt und zwar nicht nur, dass sie ein Gebäude hat, sondern dass das, was wir machen, einen Unterschied macht für die Menschen in der Stadt, wo wir leben. Und das ist die Chance, das Reich Gottes auszubreiten. Weil das Reich Gottes ist ein Reich der Armen, der Benachteiligten. Weil Gott ist ein Gott der Armen und der Benachteiligten. Aber hier kommt das Evangelium. Wer Jesus Christus kennenlernt, der bleibt nicht mehr arm und benachteiligt. Der kriegt ein ganz anderes Selbstwertgefühl, weil er weiß, boah, ich bin so wertvoll, ich bin so wichtig, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich bin kein Nobody, ich bin für Gott ein Somebody. Ich bin für Gott wichtig und er erlebt Förderung und Investment. Und das ist das, was die Kultur der Kirche ausmacht. Der größte Ort der Ermutigung in ganz Esslingen sollte dieser Ort sein. Weil das ist das, was die Menschen brauchen. Und hallo, wir kommen jetzt in die Nach-Corona-Zeit hinein. Wir werden nie wieder das gleiche Volk sein. Das ist alles, geh weg, Abstand, Virenschleuder, Abstand. Menschen sind gefährlich, Menschen sind komisch. Bist du eigentlich geimpft oder bist du nicht geimpft? Und ich sage dir Folgendes, als Geimpfter, Jesus Christus würde diese Frage nicht stellen, um zu sagen, dann nehme ich dich an oder dann lehne ich dich ab. Weil was er sagt ist, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euer Herz freisetzen. So, Gott kennt keine Qualifizierung. Gott nimmt uns in Jesus Christus an, so wie wir sind, selbst wenn wir bekloppte Gedanken im Kopf haben. Und dann fängt er uns an, von innen an zu verändern. Was für eine Chance in einer Gesellschaft, die polarisiert ist, einen Gegenpol zu setzen und zu sagen, das ist die Gruppe von Menschen, da bist du angenommen und da bist du geliebt. Und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, lasst uns in diesem ganzen Bashing und diesem ganzen Battle nicht mittendrin sein, uns nicht positionieren hier und positionieren da, sondern wir gehen auf eine Metaebene und das bedeutet, wir lieben Menschen. Wir lieben kleine, große, alte, junge, schwarze, weiße, braune, grüne, lila gepunktete, seltsame, komische, gute, nette, schlaue. Wir lieben sogar Bayern München Fans. Obwohl das echt schwierig ist. Ja, genau. Das ist echt schwierig. Nicht zu verstehen, weil Gott liebt ja die Armen. Aber anyway, selbst die. Gut, das war ein kleiner Schlenker aus Nordrhein-Westfalen da. Bei uns ist es so, wenn du getauft wirst, ne, okkulte Sachen weg, Pornos weg, Bayern München Fan Utensilien, das ist alles so in einer Tonne, was verbrannt wird und so. Aber das sieht man ja theologisch anders manchmal. Man kann ja noch dazulernen. Anyway, das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Und weißt du, was der absolute Schlüssel ist zum Herzen eines Menschen? Es ist so einfach und deswegen ist es schon wieder kompliziert. Rede mit ihnen. Rede mit Menschen. Lach sie an. Sei freundlich. Sei nicht deutsch. Servicewüste Deutschland. Also jeder, der mal woanders im Urlaub war und wiederkommt, der weiß genau, was ich meine. Verbissen. Sondern lächel Leute an. Die haben eine politisch andere Meinung als ich. Lächel sie trotzdem an. Hast du gewusst, dass Jesus linke Menschen liebt? Jesus liebt auch AfDler. Jesus liebt sogar CDUler. Jesus liebt sogar SPDler. Jesus liebt sogar Männer. Jesus liebt sogar Frauen. Jesus liebt sogar Leute, die nicht wissen, ob sie Männer oder Frauen sind. Jesus liebt Menschen. Jesus liebt Menschen. Jesus mag Menschen. Jesus mag Menschen sehr. So richtig. Und jetzt kommt das Blöde. Jesus mag sogar die Menschen, die ich nicht mag. Und weißt du, was der Schlüssel ist? Und damit schließe ich das. Menschen merken, ob wir sie lieben. Und wenn wir sie lieben, dann spürt das selbst der größte Trottel. Weil Liebe ist die einzige Waffe, die Gott seiner Kirche in die Hand gegeben hat. Damit meine ich nicht eine Beliebigkeit, wir dürfen die Wahrheit nicht sagen. Versteht mich nicht falsch. Also Gott ist Wahrheit und Liebe. Aber ich habe festgestellt, wenn Jesus mir etwas sagt und mich korrigiert, das macht er häufig, dann höre ich ihm aus einem Grunde zu, weil ich weiß, er ist der Einzige auf dieser ganzen Welt, der mich bedingungslos und absolut liebt. Und wenn er mir dann etwas sagt, dann weiß ich, er will mich nicht fertig machen, er will mich nicht ärgern, er lehnt mich nicht ab, sondern seine Motivation ist zu 100% rein und Liebe. Und deswegen höre ich Jesus zu als meinem Herrn seit über 30 Jahren. Und deswegen lasse ich das zu, dass Jesus immer mehr mein Herr wird, weil ich weiß, dass er es absolut gut mit mir meint. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich habe mit Spannung verfolgt, welche Fragen ihr euch stellt als Kirche, auch für eure soziale Arbeit. Und ich kann das natürlich nicht beantworten, aber ich möchte euch Folgendes sagen, und ich glaube, ich sage es aus dem Herzen Gottes heraus. Ihr seid auf dem richtigen Weg, nicht stehen bleiben. Ihr riecht das Richtige. Pastor Ralf, press in. Es ist keine Mauer vor dir, nur so eine kleine Mini-Gummiwand. Press in, geht da durch, weil ihr seid auf der richtigen Spur. Das Reich Gottes ist ein Reich der Benachteiligten. Aber das Reich Gottes ist nicht gönnerhaft, ist kein Sozialamt. So nach dem Motto, ja, weißt du, füll mal 20 Anträge aus und dann geben wir dir was, ja klar. Sondern das Reich Gottes ist auf Augenhöhe mit Benachteiligten. Weil wir hätten dann auch nicht zu Jesus gesagt, ach du armes Püppchen da in der Krippe, so arme Eltern, ach komm, darfst auch mal zu uns kommen, darfst dich mal satt essen, Kleiner, überhaupt nicht. Sondern das Reich Gottes ist das einzige Reich, das den Benachteiligten auf Augenhöhe, in Wertschätzung, Gleichwertigkeit und Liebe begegnet. Und das ist unsere Chance. Wir sind nicht hier, damit wir besser sind als andere Kirchen. Wir sind nicht hier, damit wir irgendetwas Verrücktes machen. Wir sind hier, damit Menschen von der Finsternis ins Licht kommen, von der Benachteiligung in die Förderung, von der Entmutigung in die Ermutigung, weil das Evangelium von Jesus Christus hat immer noch Kraft. Und im Namen von Jesus bete ich, Vater, dass du das Reich Gottes in uns anzündest. Ich bete, Vater, dass du die Volksmission Esslingen anzündest mit all ihren Leitern, Mitarbeitern und Zugehörigen. Ich bete, dass die Kraft Gottes manifest ist. Und ich bete, Vater, dass Menschen hier erleben, wie du Biografien umschreibst, wie du neues Leben schenkst, wie du lebenswertes Leben schenkst. Und ich bete, Vater, von ganzem Herzen, dass Dutzende, Hunderte von Menschen in den nächsten Jahren durch diese Kirche eine lebendige Begegnung mit Jesus Christus haben. Und wir wollen dafür alles geben, unser Herz, unsere Zeit, unsere Liebe, unser Investment, unsere Gaben, unsere Talente, unser Nachdenken, unsere Fähigkeit. Vater, damit dein Name verherrlicht wird. Und selbst wenn Menschen sagen, die sind aber komisch, was die glauben, aber weil die hier sind, geht es unserer Stadt besser. So sei es im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen.